Ahoi, ihr seid hier bei Porträt Kutta auf Tide 96.0. Mein Name ist Claudia Falk. Schippert mit mir nun eine Stunde lang und lernt dabei die Menschen eurer Stadt besser kennen. Und heute haben wir im Studio Petra Kollitsch. Hallo, herzlich willkommen, Petra.
Hallo, Claudia. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Petra, was machst du?
Ich bin freischaffende bildende Künstlerin und in vielfältigen Bereichen tätig. Von Malerei, Illustration, Grafik, auch Fotografie und war in solchen Bereichen wie Zeichentrickfilm, Buchillustration, auch Fotokollagen oder digitale Collagen, könnte man sagen, und gemischte Medien.
Das hört sich sehr, sehr umfangreich an. Ich bin auch ehrlich gesagt überrascht gewesen. Ich bin nämlich schon auf deiner Website ein bisschen spazieren gegangen, damit ich schon mal so einen kleinen Einblick bekomme, was mich heute erwartet, und war sehr überrascht, in wie vielen, wo ich dich schon überall her kenne, in Anführungsstrichen. Darauf wollen wir heute ganz viel eingehen natürlich, damit auch die Zuhörer dich kennenlernen. Und wir fangen doch mal an. Petra, du hast in Kinderbüchern auf jeden Fall mitgewirkt. Du hast Kinderbücher illustriert. Da gab es, glaube ich, also eins mit einem Teddybären. Das ist mir, glaube ich, zuerst mal aufgefallen.
Genau, die auffälligsten sind die beiden Kinderbücher, die ich mit Karin Duwe zusammen gemacht habe. Weihnachten mit Thomas Müller. Und das andere heißt Thomas Müller und der Zirkusbär. Und beides sind illustrierte Geschichten. Und ich würde fast sagen, dass es gar nicht unbedingt Kinderbücher sind, sondern eher für Erwachsene, weil der Humor ist teilweise ein bisschen schräg. Und und das habe ich 2003 gemacht und 2006 das zweite Buch.
Die Geschichten spielen, glaube ich, in Hamburg, ist das richtig?
Ja, also, ja. Man kann richtig sehen den Elbtunnel, die Hafenlandschaften, und auch in der Mönckebergstraße ist ein Motiv.
Bist du denn dann um die Eindrücke zu sammeln, bist du an die Orte gefahren, hast du es einfach dir angeguckt, Fotos gemacht, oder hast du dich sogar hingestellt und das wirklich dann zum Teil von da aus gezeichnet, die Kulissen?
Also ich war wirklich tatsächlich an den Orten, auch auf der anderen Hafenseite drüben beim König der Löwen, und habe von über die Elbe rüber geguckt, wie sieht die Stadtsilhouette von der anderen Seite aus. Habe dann Fotos gemacht und zu Hause erstmal angefangen, mit Bleistiftillustration das Ganze zu skizzieren. Und dann später sind ja sehr farbige Gemälde draus geworden.
Thomas Müller ist ein lustiger Name für einen Teddybären. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Kannst du einen kleinen Einblick verleihen in die Geschichte? Um was dreht sich das? Du sagtest ja Erwachsenenbücher, Erwachsenenbilderbücher.
Dieser Bär heißt Thomas Müller und da gibt es eine Hintergrundgeschichte dazu, wie der zu dem Namen kam, aber das ist eher Karin Duwes Sache, und die hat sich das ausgedacht. Von daher, da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es ein Teddybär, der zu einer Familie gehört und der beim Weihnachtseinkauf verloren gegangen geht und der dann wirklich in der Vorweihnachtszeit seinen Weg nach Hause macht, in die Vororte von Hamburg, und er trifft dann auf eine Katze, die heißt Sandra Kaiser, und mit diesen beiden Namen gibt es auch ein Wortspiel, das sich so ein bisschen durch das Buch durchzieht.
Hört sich gut an. Vielleicht sollte man mal, findet man die Bücher jetzt in Kinderbuchabteilungen, weil du sagtest, so ein bisschen Erwachsenenbuch, Erwachsenenbilderbuch, oder denkst du, wenn man jetzt Interesse daran hat, muss man eher in solchen Comic-Grafik, in den Buchabteilungen schauen, wo es dann so diese, es gibt ja, glaube ich, extra manchmal solche Abteilungen für diese Art von Büchern.
Ja, allerdings, also die Veröffentlichung ist ja schon eine Weile her, und damals gab es das Buch das stand teilweise ganz vorne im Verkaufsregal bei den Weihnachtsartikeln, und 2003, das ist 12 Jahre, und ich kann sein, dass es jetzt nicht mehr in den Buchläden überall zu haben ist, sondern dann müsste man das bestellen oder auf Amazon oder in anderen, einfach in anderen kleinen Buchläden bestellen.
Okay. aber sehr interessant. Also man kann, glaube ich, ein paar Bilder davon auch auf deiner Website sehen, wenn man da klickt. Die wollen wir auch mal nachher noch mal auch die Daten bekannt geben, wo man dich findet. Doch jetzt wollte ich erstmal einfach so klein bisschen Musik spielen, denn du hast uns ja auch heute etwas mitgebracht, nämlich deine Lieblingsmusik. So ist das ja auch immer hier bei Porträtkutter, dass die Studiogäste ihre Musik mitbringen. Und mit welchem Lied sollen wir denn heute Morgen starten?
Wir fangen an mit einem schönen Lied mit ein bisschen Country-Touch, und zwar With Care for Someone von Dillard and Clark.
Mhm. Hat das für dich eine besondere Bedeutung, der Song? Hast du, kennst du es schon lange oder ist es jetzt etwas, was du gerade ganz frisch gehört hast erst?
Nee, kenne ich schon lange. Es gehört einfach zu meinen Lieblingsstücken, die ich immer wieder gern höre.
Aha, okay.
Aber es gibt keine Geschichte dazu.
Okay, gut, dann spielen wir den Song. Und wir sind gleich wieder zurück hier bei Porträtkutter und heute mit Petra Kollitsch.
You stood not near, yet here so clear, your story had to start. The jingle song has really rung into my aching heart. And now we shall see what the future will bring as we swing freely as one. And now we shall know what love will show us has begun. So here's to you, with care from someone. This evening came, but not the same as yesterday had been. Today had come here with someone to hold now deep within. And maybe we'll find this time is designed for finding the meaning of one. And now we will know what love will show us.
Da Das war gerade "With Care from Someone" von Dillard and Clark. Und heute ist im Studio bei uns Petra Kollitsch, hier bei Porträtkutter auf Tide 96.0. Petra Kollitsch ist eine Künstlerin in vielerlei Bereichen. Sie hat uns gerade schon vorhin einen ganz kurzen Einblick gegeben in ihre ganzen Schaffensbereiche und hat dann auch schon erwähnt, dass sie auch im Bereich der Kinderbuchillustrationen tätig ist. Petra, nochmal herzlich willkommen zurück.
Ja.
Du hast uns einmal schon vorhin ganz kurz erzählt, dass du eben Stadtkulissen gezeichnet hast bei einem Kinderbuch, das nennt sich Thomas Müller oder Weihnachten mit Thomas Müller. Ist das richtig?
Ja.
Mhm. Ein Kinderbuch, das die Schriftstellerin Karin Duwe geschrieben hat. Karin Duwe ist eine relativ bekannte Schriftstellerin in Deutschland mittlerweile. Wie ist denn bei euch die Zusammenarbeit entstanden?
Über einen gemeinsamen Bekannten. Also wir kennen ähnliche Leute und wir haben uns dann einfach mal getroffen, beziehungsweise ich wurde vermittelt. Also ein gemeinsamer Freund hat meine Zeichnung bei mir zu Hause gesehen und meinte, Karin, die braucht gerade jemand für ihr Buch, da trefft ihr euch doch mal. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht bei ihm in der Wohnung und auf Anhieb hat Karin gemeint, ja doch, das kann sie sich sehr gut vorstellen und hat mich dann beim Eichborn Verlag vermittelt oder vorgestellt.
Mhm. Du hast in diesen Büchern wunderschön teilweise Hamburger Stadtkulissen bildlich wiedergegeben, wo man so richtig auch, sage ich mal, eine Stimmung bekommt, sei es jetzt zur Weihnachtszeit oder zur Winterzeit oder ein Bild am Morgen, wo man quasi vielleicht auch mal irgendwelche Hafenkulissen sieht. Ja, mir ist gleich aufgefallen, dass es sehr farbenfroh zugeht bei diesen Bildern und das erzeugt eben eine gewisse schöne Stimmung auch. Ja, wie bist du denn, oder ist das für dich schwierig gewesen, sich da so hineinzuversetzen oder ist es ein Talent, das du hast oder musstest du das auch so langsam dir aneignen und erarbeiten?
Ich habe das richtig gelernt und zwar war ich jahrelang für den Zeichentrickfilm tätig. Und beim Film, also eben als Hintergrund und Malerin für Design. Und da kommt es ganz stark drauf an, eben die Stimmung für die Szene zu setzen. Ja, ich bekomme dann ein Drehbuch und meine Aufgabe war es, diese Atmosphäre, die im Drehbuch beschrieben wird, eben als Bild darzustellen. Und da eben auch darauf zu achten, ist es Tageslicht, ist es irgendwie, ist die Stimmung dramatisch, ist das gerade eine ganz liebliche Atmosphäre. Und das war mein Training und ja, das nutze ich jetzt für viele andere Zeichnungen oder ja, Gemälde.
Also beim Trickfilm, da hast du quasi auch schon einen Fuß in die Tür gesetzt oder beziehungsweise da bist du auch schon nicht nur einen Fuß, du bist da voll drin gestanden schon. Wie ist das entstanden, diese Idee oder hast du denn eigentlich dich schon sehr früh dafür interessiert? Ist das erst in den letzten Jahren passiert, dass du da beim Trickfilm gelandet bist?
Also ich habe schon sehr früh gezeichnet. Schon als Jugendliche habe ich Cartoon-Zeichnungen von meinen Schulfreunden und von meinen Freunden gemacht. Und mit dem Trickfilm, das war eher so, dass ich das Gefühl hatte, ich war wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil ich bin in Hamburg rumgelaufen, habe gerade einen Job gesucht, das war Anfang der 90er und bin dann durch die Bernsdorfstraße in Altona gelaufen und da habe ich dieses Schaufenster gesehen mit den bunten Bildern und ich bin da einfach reingegangen und tatsächlich hat das geklappt, dass die gesagt haben, ja, kannst bei uns anfangen. Das war damals die Trick Company, eins der alteingesessensten Hamburger Trickfilmstudios.
Gibt es die noch heute, die Trick Company?
Nein, im Moment, die gibt es nicht mehr. Mhm. Aber viele Jahre haben die einige Filme produziert und es waren eben auch eines der ersten Studios, die wirklich Kinoformat hergestellt haben. Das war wirklich 92, 93, da gab es das sonst noch gar nicht, war noch gar nicht wirklich entwickelt. Mhm. Man konnte auch zu der Zeit Trickfilm noch nicht studieren, das kam erst viel später dazu. Also da waren viele Leute, die so ein bisschen, ja, so eine zusammengewürfelte, wilde Mischung an Leuten. Mhm. Das war eine ganz schöne Zeit damals.
Die Kinderbücher hattest du später erst illustriert, war
ja.
Das richtig?
Ja, ja.
Also die Trickfilmzeit war schon etwas vorher. Und genau, dann hast du also in diesem Team einfach mitgearbeitet, hast dann Hattest du gleich, sage ich mal, auch verantwortungsvollere Aufgaben oder hast du dich erstmal so reingearbeitet in die Materie, dass du, sage ich mal, ich kann mir es auch schwer vorstellen erstmal, was die genau die Abläufe da sind, wenn man jetzt so ein, also ich denke, es hat sich viel verändert von was man beim Trickfilm heute unter Trickfilm jetzt in der jetzigen Zeit versteht wahrscheinlich und eben in der Zeit, als du das damals, als du da reingeschlittert bist im wahrsten Sinn des Wortes, ne? Hast du denn dann eben gleich quasi mitgemacht bei diesem, ja, bei den Hauptbildern oder erstmal, also ja.
Also, ja, es ist so, ich habe ja eine Ausbildung im Bereich Druck und Grafik und trotzdem war es so, dass ich erstmal als Praktikantin angefangen habe und verschiedene Abteilungen so ein bisschen mitgeholfen habe. Also auch in der Abteilung, wo man damals noch die Folien koloriert hat. Und dann gibt es ja den Kamerabereich, wo diese ganzen unterschiedlichen Folien zusammengelegt werden, um dann ein einzelnes Bild zu machen. Das war damals wirklich noch ganz klassisch mit Trickkamera. Mhm. Und nach ein paar Wochen bin ich aber in der Hintergrundabteilung gelandet und dann war irgendwie klar, ja, das ist mein Bereich da. Das fühlt sich richtig an, da habe ich Lust, noch viel mehr zu lernen. Und ich bin dann eigentlich gleich, ich habe gleich angefangen mitzumalen. Natürlich erstmal ganz einfache Bilder. Damals, das war noch ein Film, der hieß Der kleine Punker, nach einem Buch von Jackie Niebisch. Das spielte in Berlin, ja, mit Berliner Slang, das war auch ganz witzig. Ja,
das heißt, du hast dann, sehe ich das richtig, du hast dann die Kulissen gezeichnet, die vielleicht irgendeine Straßenecke oder mal eine Landschaft, in der sich der kleine Punker dann bewegt. Und,
ja, genau. Mhm.
Und diese Landschaften oder diese Kulissen, die werden wahrscheinlich dann in so einem Film, kann ich mir vorstellen, nicht nur einmal gezeigt, sondern die werden wahrscheinlich immer mal wieder, kommen die allergleichen vor, aber wahrscheinlich nochmal vielleicht auch mit unterschiedlichem Licht Einfluss dann, kann ich mir vorstellen, oder dass das dann...
Ja, also für einen Film braucht man schon sehr viele Bilder, also man könnte sagen, vielleicht von 500 bis, ja, manchmal 600, 700, also einzelne Hintergründe pro Kinofilm. Mhm. Und ja, es ist natürlich gewünscht, dass viele Bilder wieder benutzt werden, also ein Reuse, einfach um die Arbeit effektiv zu halten. Und manchmal geht das, manchmal kann man einfach nur einen Himmel austauschen oder einen anderen Ausschnitt nehmen und dann hat man gleich für die nächste Szene wieder den gleichen Hintergrund. Aber ganz oft muss man das einfach nochmal malen. Mhm. Und vor allem damals, als wir wirklich von Hand gemalt haben, also mit, das war Aquarellstil. Ich habe schon mit vielen Materialien beim Trickfilm gearbeitet, also auch Gouache, Acryl. Heutzutage ist es digital, also es gab dann tatsächlich diesen Sprung in die Moderne. Mhm. Das war so, das fing so an, vielleicht so 2004 und ich habe dann 2007 mir zum ersten Mal einen großen Computer gekauft und mir dann von meinen Kollegen, die da schon ein bisschen schneller waren, zeigen lassen, wie man denn ein Bild in Photoshop malt. Sodass es immer noch sehr handgemalt aussieht. Mhm. Und das geht wirklich.
Und ist es denn trotzdem vielleicht schon wieder ein Trend? Siehst du da einen Trend, dass es auch wieder zurückgeht zu dieser Handmalerei? Ist das auch möglich? Oder denkst du, es wird sich jetzt in diesem Digitalbereich weiterentwickeln und man kommt dann nicht wieder zurück zu dieser Handarbeit?
Also ich schätze mal, dass es digital weiter, also hergestellt wird, aber der Stil ändert sich wieder. Es gab ja so einen Höhepunkt, wo dieser digitale Stil so total angesagt war. Also das kam natürlich aus Amerika, das fing an mit Toy Story und dann diese ganzen, sage ich jetzt mal, geleckten Charaktere mit den glatten Oberflächen, wo man noch lauter Glanzlichter sieht und Schatten und wie sich das alles spiegelt. Und irgendwie ist es auch so, dass man sich daran ein bisschen satt gesehen hat. Mhm. Und die Technik ist ja so, so ausgefeilt. Also man könnte da in so eine Superlative gehen. Und aber manche Filme, die gewinnen da doch gar nichts mehr, sondern am Ende ist wirklich die Geschichte und der Charme der Geschichte und die Intelligenz in der Geschichte, die wirklich einen guten Film macht. Mhm. Ja, und ich habe jetzt bei Filmen mitgemacht, die sind sehr einfach gehalten vom Stil.
Mhm. Also ich glaube, du hast auch einen, der überhaupt nicht geleckt ist, kann man sagen, gezeichnet oder nicht ihn, aber die Hintergründe für die Geschichte, und zwar war das Werner. Wir wollen darauf gleich eingehen, Petra. Wir wollen einfach nur noch mal ein bisschen Musik spielen. Was hast du noch Schönes mitgebracht? Was können wir zuerst noch spielen, bevor wir dann weitersprechen über den Trickfilm?
Also ich habe ein sehr schönes Lied von einer Hamburger Band, die heißt Ja, König Ja, und das Lied heißt So lang. So lang dein Herz mich hält, ist ein Liebeslied. Und ja, das habe ich früher auch oft gehört. Ja, König, ja.
Gut, dann hören wir das jetzt.
Niemals geht die Nacht vorbei, sie stört sich nicht am Hahnenschrei, solang das Feuer brennt und ich's erkenn, bist du mir neu. Jeder Tag bringt uns nur weiter, der uns zeigt, wir sind noch frei. Und solang wir Freiheit sind und ich ein Kind, bist du mir neu. Meine Liebe leg ich hier in deine Hände, schenke dir so unbeschwert zu sein, nie mehr allein. Ich bleib dafür bei dir, solang dein Herz mich hält, solang dein Herz mich hält, solang dein Herz mich hält. Und ich erkenne unsere Welt. Solang dein Herz mich hält, solang dein Herz mich hält.
Der Porträtkutter schippert heute wieder und dieses Mal ist eine Künstlerin an Bord. Sie ist in Hamburg St. Pauli zu Hause. Petra Kollitsch ist hier. Hallo Petra nochmal.
Hallo.
Du bist eine freischaffende Illustratorin. Du bist eine Künstlerin in vielerlei Hinsicht. Wir haben schon ein bisschen über dich gesprochen, dass du Bücher illustriert hast, Kinderbücher unter anderem, aber auch Bücher für Erwachsene, Bilderbücher. Und ja, und jetzt waren wir gerade dabei, dass du uns ein bisschen erzählt hast, wie du zum Trickfilm gekommen bist. Das war, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre, richtig?
Nein, Anfang der 90er.
Nein, oh, Entschuldigung, also, nochmal Anfang der...
15 Jahre beim Trickfilm.
Alles klar. Entschuldigung, habe ich dann, ja. Also sie hat ganz viel Erfahrung auf jeden Fall in diesem Bereich gesammelt, überwiegend auch im Bereich der... Ja, der Hintergrundkulissen, der Landschaften.
Also die meistens sind die Begriffe Englisch Background, Backgroundmalerei oder Farbdesign. Kulissen würde man nicht sagen, weil Kulissen ist, hat meistens eher was mit Theater oder mit 3D zu tun. Genau, aber so Hintergründe.
Mhm. Jetzt hast du auch mir hier ins Studio heute ein tolles, so ein sogenanntes Storyboard mitgebracht, damit ich mir mal ein Bild verschaffen kann. Und zwar ganz spannend, nämlich vom Werner-Film. Also nicht der Werner Teil 1, das ist, glaube ich, von Werner 2 oder 3, ist das richtig?
Ja, ich glaube 2 war das.
Genau, und da wollen wir mal einen Blick drauf werfen.
Genau.
Ja, also ich sehe schon, es ist ein bisschen eine düstere Stimmung auf den Bildern, denn es spielt irgendwo nachts und du hast also quasi nicht die Figuren, es sind mehrere Personen auf den Bildern zu erkennen, gezeichnet, sondern ja, du hast wirklich die Straßenkulisse gezeichnet. Wo spielte das denn gerade, diese Szene, die ich jetzt gerade sehe? Unsere Zuhörer können das natürlich nicht sehen, aber wir werden das jetzt versuchen, so gut wie möglich rüberzubringen.
Also in irgendeiner Kneipe irgendwo auf dem platten Land. Frag mich nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt Kiel sein soll als Stadt oder Oder irgendein Dorf, da wo Werner sein Unwesen getrieben hat, da in den 90ern.
Bist du da hingefahren damals?
Nein. Also Kollegen von mir waren da, die das Set-Design gemacht haben. Die haben sich wirklich diese alten Scheunen angeguckt, die Trecker und die Schlei und die waren vor Ort. Wir haben dann Fotos gekriegt und anhand von den Fotos ein bisschen diese Stimmung nachempfunden, wie das da aussieht.
Sieht cool aus. Also ja, man kann es einfach nur so sagen. Ich glaube, es ist auch mal wert, wieder sich solche Filme vielleicht mal wieder anzugucken, die man ja auch im Internet findet heutzutage wieder oder noch. Ja, sie haben, Werner war so eine Geschichte, mit der ich auch teilweise aufgewachsen bin. Ich komme zwar aus Süddeutschland, aber trotzdem hat man einfach ein Bild von diesen norddeutschen Leuten dadurch vermittelt bekommen. Ein bisschen, ja, sage ich mal, ironischer Humor, ne, auch, der da mitgespielt hat. Ich fand's gut damals und find's auch heute noch gut. Wie bist du zu dem Werner-Film direkt gekommen? Wie ist das entstanden, diese Zusammenarbeit?
Ich war damals bei der Trickkompanie oder auch bei einem anderen Studio in Berlin. Und es gibt ja mehrere Werner-Filme. Ich muss sagen, ich fand die ersten oder die Anfänge von Werner, habe ich auch mitgekriegt, fand ich auch gut, teilweise witzig. Das waren ja wirklich so handgezeichnete kleine Heftchen, schwarz-weiß. Und da gab es so ein paar Running-Gags, die ein paar Jahre aktuell waren. Aber ich muss leider sagen, irgendwann ist dieses ganze Werner-Thema so ausgeschlachtet worden und so in diese Mainstream-Ecke reingerutscht. Und ich habe das Gefühl, die Produzenten haben einfach irgendwann auch verpasst, sich neuen Stoffen zuzuwenden, und die haben einfach noch Werner 4, Werner 5 immer wieder das gleiche Thema durchgewurstelt. Mhm. Und also nach meinem Gefühl war das völlig überhaupt nicht mehr angemessen dem Zeitgeist. Mhm. Also da lobe ich mir eher so diese, sage ich jetzt mal, diese asiatischen Trickfilme. Da gibt es einen berühmten Regisseur, Miyazaki, der hat sehr anspruchsvolle Themen genommen und auch, also ich sag mal, mit ein bisschen weiterem Horizont. Also da geht es auch in die Geisterwelt rein oder spirituelle Themen und die Gesellschaft und Umweltschutz. Und das fand ich irgendwie besser wie Werner, der halt einfach mit seinem Motorrad so doll durch die Gegend heizt, damit er möglichst alles abfackelt. Und dann ist das auch noch cool und dann kloppen sie sich. Also es hat nicht meiner Ästhetik entsprochen.
Ja, also ich meinte jetzt damit auch vorhin eher so diese kleinen Situationen wie der Klempner, der dann kommt, und die Möwen, die auf dem Dach sitzen und Fußball spielen, und das ist so bei mir hängen geblieben eigentlich aus diesen Filmen, aber ich glaube, es war überwiegend der erste, den ich jetzt auch meinte. Und ja, aber Asien hast du gerade angesprochen, denn Petra, du hast auch mal dich eben auch nach Asien bewegt für den Trickfilm, ja?
Ja, ja. Ich war in der Zeit, das war dann Ende der 90er in Berlin, habe da mit Kollegen an Filmen gearbeitet und habe ich für eine Produktion gearbeitet, und die sollte in Vietnam stattfinden. Mhm. Und das Besondere daran war, dass es in Vietnam noch gar kein Studio gab, sondern dass mein damaliger Chef beschlossen hatte, eines der ersten Trickfilmstudios in Vietnam zu eröffnen. Wir sind dann in seinem Auftrag hingegangen mit Kollegen, eine Frau aus San Francisco, eine Frau aus Irland, das war eine tolle Mischung, und noch zwei, drei Berliner Frauen. Und wir waren dann in Saigon oder Ho Chi Minh City, die Stadt, der Name wurde ja geändert, und haben da tatsächlich Bewerbungsgespräche geführt, immer mit Dolmetscher. Ja, und dann habe ich halt ein Malerteam zusammengestellt und denen beigebracht, wie man Aquarell malt und wie man diese Stimmung hinkriegt. Und ja, also
eine aufregende Zeit. Ja. Wann war das denn nochmal? In welcher Zeit?
99 war das. Da war ich 8 Monate. Zwischendurch nochmal in Shanghai, auch für ein anderes Studio. Wenn man schon in der Ecke war, dann wurde ich da noch hingeschickt. ja, ich fand es sehr schön.
Und du hast ja vorhin gesagt, der asiatische Film oder von dem einen Regisseur, von dem du gerade vorhin erzählt hast, dass das dich eben auch fasziniert hat. Konntest du dann eben, du hast zwar etwas dort wieder oder weitergegeben und gelehrt den Leuten oder hast eigentlich dir das Team da zusammengestellt. Gleichzeitig hast du aber auch Einblicke gekriegt in diese asiatische Herangehensweise vom Trickfilm und hast dir da auch neue Ideen wieder geholt oder gab es da Inspirationen damals?
Ja, ich muss sagen, nicht direkt vor Ort, weil da war ich einfach für die Arbeit eingespannt. Aber ja, wenn man im Trickfilm einfach mal ein bisschen rumguckt, was es gibt. Also wir haben damals einfach die Trickfilmkollegen, wir haben uns einfach getroffen und mal andere Filme angeguckt, keine europäischen und auch nicht die deutschen. Und da habe ich einfach gesehen, okay, da ist eine ganz andere Erzählstruktur. Ja, zum Beispiel die westliche Art zu erzählen, eine Geschichte ist oft so gut-böse. Das sieht man bei den Walt Disney-Filmen. Die Bösen erkennt man schon an den dicken Augenbrauen und an den krummen Nasen. Ja, das sind so typische Charaktere und die Guten haben dann die Kulleraugen. Und bei diesen Miyazaki-Filmen, diesen japanischen, da ist der Erzählstrang sehr vielschichtiger und die Gut und Bös vermischt sich, ja. Also auch die Guten, die eigentlichen Helden, die machen mal so einen richtigen Quatsch, wo man denkt, oh nein, das darf der jetzt nicht machen, ja. Und dann die Bösewichte, die eigentlich vielleicht eher zerstörerisch unterwegs sind, die begehen eine gute Tat. Und das ist, das war einfach interessant zu sehen. Okay, wie, was erzählen die eigentlich für Geschichten? Ja, also die es fing an mit dem ganz, also einer hieß Totoro, ja, und Hayao Miyazaki, also der ist auch sehr bekannt, das ist eigentlich, der ist so eine Größe wie Walt Disney im Westen, ist der in Asien und die Menschen gehen da auch sehr viel ins Kino und gucken sich die Filme an und das ist wirklich auch sehr, also wirklich Erwachsenenfilme, der hat zum Beispiel auch ein Kriegsfilm gemacht, ja, über den Atomkrieg als Trickfilm. Ich glaube, auf Deutsch heißt der Titel Das Grab der Glühwürmchen. Und das ist ganz schön, ja, das geht unter die Haut. Also wirklich, da sieht man die Leute sterben und wie sie dahin siechen vom Strahlentod. Und sowas hat er halt als Zeichentrickfilme gemacht. Und das war damals auch schon was sehr Besonderes. Als sonst kannte man halt so Tom und Jerry und ja, Donald Duck und sowas, Mickey Mouse. Aber hier solche Themen, das war gut.
Man sieht diese Filme meistens in Hamburg dann eben nur auf solchen, manchmal Filmfesten, ne? Oder eben in so Programmkinos werden sie teilweise auch mal gezeigt. Ist natürlich schon ein bisschen wenig, ne? Man könnte noch mehr hier bei uns in der Stadt eben solche Filme auch mal zeigen. Ja, aber denkst du, dass in Deutschland jetzt die Leute auch auf dem Weg sind, die Trickfilmleute ein bisschen anspruchsvollere Trickfilme zu machen? Denn ich glaube, so mit dieser Werner-Geschichte hat ja vieles auch angefangen mit dem Trickfilm, ne?
Ja.
So die Ära des deutschen Trickfilms. Glaubst du, dass sich das so weiterentwickelt? Ist da Potenzial, dass...
Schwer zu sagen. Also ich habe das Gefühl, dass so diese Mainstream-Studios, die, ich glaube nicht, dass da sich viel bewegt. Weil da geht es wirklich um Geld, da geht es um, die Existenz muss gesichert sein, Filmförderung beantragen und ganz oft greifen die eher auf Stoffe zurück, die es einfach schon gibt. Also so Remakes, also dass man dann irgendwas nimmt, was sich schon ein bisschen bewährt hat oder einen Realfilm dann nochmal als Trickfilm umzusetzen. Und ich sehe eher in den kleinen Studios oder aus dem künstlerischen Bereich bei jungen Leuten, dass die experimentelle Sachen machen, neue Art von Geschichten. Also eher wahrscheinlich aus den Filmschulen oder Kunstschulen kommen Leute.
Ich glaube, der Kurzfilm hat auch eine gute Zukunft momentan.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Da habe ich auch schon selbst viel gesehen, auch aus Europa, wo ich dachte, das hat Zukunft und das ist gut, ja. Bin ich auch sehr froh drum. Ja, Petra, jetzt würde ich sagen, wir wollen noch einmal eine musikalische Pause einlegen, denn ja, wir brauchen das zwischendrin. Was hast du noch mitgebracht heute?
Ein wunderschön dramatisches Lied von einem französischen Sänger, der heißt Nino Ferrer und Ma vie pour rien.
Musik ingénieur. Ma mère ne faisait rien. C'était une petite vie tranquille. Et moi j'étais un garçon bien.
Hier beim Porträtkutter auf Tide 96.0. Mein Name ist Claudia Falk und ihr seid heute hier mit mir im Studio mit Petra College. Also nicht ihr mit mir, aber ich mit ihr. Petra ist eine freischaffende Künstlerin, eine Illustratorin. Sie ist im Kinderbuchbereich tätig gewesen und gerade haben wir darüber gesprochen, Petra, dass du Trickfilme auch Hintergründe, na, wie hast du nochmal so schön gesagt, wie nennen sie sich, die Hintergründe?
Background Design.
Background Design, genau, ja. Für Trickfilme entworfen hast. Insgesamt warst du, glaube ich, an 15 oder über 15 Trickfilmen beteiligt, ist das richtig?
Ja, also auch nicht nur Kinofilme, aber auch Kurzfilme oder Fernsehserien.
Mhm. Und welcher dieser Filme, sagst du, der ist bis jetzt das Beste gewesen, was mir passiert ist?
Naja, sagen wir vom Endergebnis finde ich diesen Film Die drei Räuber, also der gefällt mir sehr gut, weil der einfach vom Stil und vom Inhalt sehr ungewöhnlich ist. Der Stil ist ein bisschen experimentell gehalten, also nicht so total realistisch, ein bisschen künstlerische Farbkombinationen und auch eine sehr liebevoll erzählte Geschichte und vor allem auch eine wirklich gute Musik.
Mhm.
Ja, also so eine richtig schöne, schrabbelige Polka-Musik ist da mit dabei und das ist viel angenehmer wie Elton John zu hören, der wieder so eine Begleitlied sülzt.
Ja. Mhm. Ja, das passt auch ganz gut, denke ich, zu diesem Thema natürlich. Die Räuber, die im Wald leben und dann eben so diese rabaukige Musik eher dazu.
Mhm. Ja.
Die drei Räuber, das ist eine Geschichte, die Tommy Ungerer in den 60er Jahren schon geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, hat er denn auch ursprünglich schon irgendwelche Skizzen dazu entworfen oder hat er dazu was gemalt? Er ist ja auch Illustrator und Maler auch noch. Oder denkst du, es ist einfach nur eine Geschichte, die er geschrieben hat?
Also er hat das ganze Buch illustriert, ja, dieses ursprüngliche Drei-Räuber-Buch.
Mhm. Ah, ja.
Und die Kollegen von mir, die eben das Design gemacht haben, die waren auch in engem Kontakt, sodass er am Anfang das mitentwickelt hat.
Das heißt also, der Trickfilm, der knüpft also ein bisschen an diese Figuren aus dem Buch an der 60er Jahre.
Ah, ja. Genau, auch also wenn man beides nebeneinander betrachtet, kann man sehen, dass wirklich das von den Designer-Kollegen versucht wurde, den Ungerer-Stil wirklich mit in den Film einfließen zu lassen.
Mhm.
Und das, ich finde, das hat auch geklappt.
Mhm.
Und es wurde eben überhaupt also nicht auf diese 3D-Ästhetik gesetzt, sondern wirklich fast schon ein bisschen wie so ein, also wie so ein Theateraufbau benutzt. Also teilweise sieht man im Hintergrund sowas wie eine Kulisse, die da steht, wo die von hinten beleuchtet ist. Und das war irgendwie ein ganz guter Einfall.
Und dieser Film, wann wurde er gedreht, der Drei-Räuber-Film?
Das war auch 2006, haben wir dran gearbeitet.
Mit welchem Studio warst du da dann zusammen in Zusammenarbeit? Oder war das dann die Trickfilm Company, von der du vorhin erzählt hattest? Oder?
Nein, das war ein anderes Studio, also Animation X aus Berlin, die haben das produziert.
Okay.
Aha. Und wir waren freiberuflich, also freie Designer, die dann eben angeheuert wurden für diese eine Produktion.
Mhm. Immer wieder erstaunlich finde ich auch, dass ja eigentlich ganz einfache Themen wie jetzt die Räuber bei Kindern auch immer wieder ganz gut ankommen. Also in der heutigen Zeit, wo alles so modern ist, ne, sieht man auch daran, dass eben wieder Räuber Hotzenplotz zum Beispiel auch gefragt ist. Und ich glaube, auch dieser Film hatte ganz viele oder ganz gute, damals gute Zuläufe im Kino.
Ja, der war wirklich hoch gelobt. Also auf Filmfestivals hat er Preise gekriegt.
Mhm.
Und zuerst beim Festival in Annecy, ja, das größte Trickfilmfestival, da fing das an. In Deutschland war er erstmal noch gar nicht sehr beachtet. Und dann ist er rumgereist und hat in Kanada, auch in Asien, also verschiedenen Ländern, da gibt es eine ganze Liste, Publikumspreis oder Prädikat besonders wertvoll verliehen bekommen.
Mhm.
Und ja, also die drei Räuber.
Das also ist vielleicht
zu
dann
empfehlen,
noch mal
ja.
Etwas, was auch ein Erwachsener sich noch gerne mal anschauen kann,
ja,
auf jeden
oder
Fall.
Oder halt wirklich, wenn man mit seinen Kindern was guckt, dann den auf jeden Fall mal mit ins hauseigene Filmsortiment nehmen.
Mhm.
Kann ich empfehlen.
Das ist eine gute Idee. Genau, Tommy Ungerer ist ja ein Mann, der auch sehr viel, sage ich mal, sich bewegt hat im Kinderbuchbereich, Illustrationen gemacht hat, aber auch Bücher für Erwachsene, wie du ja auch ein bisschen. Also es gibt so leichte Parallelen vielleicht sogar zu entdecken. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, dass du auch an so einer Geschichte von ihm mitgearbeitet hast oder einem Buch von ihm. Petra, neben dieser Arbeit, die du für Kunden, wie jetzt zum Beispiel eben Trickfilmstudios oder irgendwelche Buchautoren geleistet hast, gab es auch, glaube ich, immer Raum in deinem Leben für eigene Projekte noch. Ne? Also,
ja.
Was gab es denn da noch so?
Ich habe immer viel gezeichnet oder Themen, die mir wichtig waren, irgendwie als Bild noch gemalt oder fotografiert. Im Moment bin ich gerade dran, eine Art Poster oder eine Posterserie zu entwickeln mit Inhalten aus dem Yoga-Bereich oder aus der, sagen wir so, Menschenkunde oder Psychologie.
Mhm.
Und da mache ich jetzt vielleicht einen kleinen Schwenk zu meinem zweiten Beruf, den ich noch habe. Und zwar bin ich Trainerin und Ausbilderin und Anleiterin für Yoga und auch Kommunikationstrainings. Und das mache ich auch schon seit vielen Jahren.
Jetzt weiß ich auch, woher diese Ausgeglichenheit hier heute Morgen im Studio kommt, nämlich von dir. du bist Trainerin und wo befindet sich das Yoga-Zentrum, in dem du jetzt unterrichtest momentan? Gibt es etwas in Hamburg, wo du...
Ja, ich bin im DEWA, Yoga-Zentrum St. Pauli. Das liegt auch wirklich am Pferdemarkt in St. Pauli. Ein alteingesessenes Studio, das sehr qualitativ gute Arbeit anbietet an vielen unterschiedlichen Kursen und ich arbeite damit. Das wird im Kollektiv geleitet. Und die Ausbildung, die ich anbiete, sind an verschiedenen Orten, teilweise in Hamburg, aber auch überregional, mal in Berlin oder auch in Süddeutschland. Also ich bin da eher am Rumreisen für die Ausbildung. Die
das
haben
heißt,
ein größeres Format.
Du schulst auch wieder andere Yoga-Lehrer.
Ja.
Ja. Und da eben, habe ich es richtig verstanden, benutzt du dann eben grafische Darstellungen, um die... Yoga, um den Unterricht für die Yoga-Lehrer quasi anschaulicher zu machen.
Ja, genau. Also teilweise sind das schon sehr komplexe Zusammenhänge, die da vermittelt werden. Und das ist wirklich ein Unterschied, ob man sich das halt als Text durchliest oder einmal so wirklich das gut illustriert zu sehen.
Mhm.
Also ein Beispiel wäre vielleicht... die Entstehung eines Gedankens und wie man als Mensch mit Gedanken umgeht. Ist ja oft so, dass viele Leute von ihren eigenen Gedanken gequält werden und sich, die sich damit total identifizieren. Also ich denke das, also bin ich das.
Mhm.
Und im Yoga würde man eher sagen, ich bin was ganz anderes und nicht das, was ich denke. Also sowas wie, glaub nicht alles, was du denkst, wäre so ein Spruch dazu. Und
ein schöner Ansatz. Kannst du denn mal kurz ein Beispiel machen, was zum Beispiel auf einem Plakat dann sichtbar wäre? Dass, was könnte man sehen auf so einem von dir erstellten Plakat?
Also ein Motiv heißt Kreislauf der Gedanken. Und man sieht sowas wie einen reinen, unschuldigen Gedanken, der entsteht. Und da habe ich einfach so ein kleines Wölkchen gemalt, das so ein bisschen pfeift. Ja. Und einfach so des Weges daherkommt und dann ist es oft so, dass man etwas denkt und sofort innerlich ein Kommentar draufgesetzt wird. Ja? Ich denke zum Beispiel, es regnet. Ja? Einfach eine nüchterne, neutrale Feststellung. Und dann kommen die Kommentare, oh, wie blöd, dass es regnet. Oh nein, ich bin doof, ich habe den Schirm vergessen. Und ja, ich habe es ja noch gesehen. Und ganz oft sind das auch Kommentare, die destruktiv sind oder irgendwie schimpfend oder runterputzend oder abwertend.
Mhm.
Und das passiert automatisch. Wir nennen das sowas wie ein Autopilot, der abläuft, je nachdem, wie jeder Mensch, ich sag mal, programmiert ist aus seiner Kindheit. Oder oft sind es auch die Stimmen der Eltern oder der Lehrer, die dann immer wieder im Kopf rumplappern. Naja, und da dann sowas wie, ich habe so Stellen, da habe ich so kleine Stoppschilder und in dem psychologischen Ablauf kann man dann erkennen, okay, hier kann ich einen Schnitt machen, indem ich halt diese Kommentare nochmal hinterfrage. Und da habe ich eben auch so ein Bildchen, also einmal eine Person, die ins Drama geht, die total Haare rauf und rum heult, ganz dramatisch und das andere wäre dann eben, eher so jemand, der ganz ruhig wird und einen Realitätscheck macht, also fragt, genau, ist das wirklich wahr? Mhm. Dieses so, ist das wirklich so, dass ich jetzt total bescheuert bin, nur weil ich keinen Schirm mit habe?
Dass man sich einfach nochmal selbst immer
hinterfragt. Genau, das hat ganz viel mit Wachsein, mit Selbstreflexion zu tun. Und genau, aber halt diese Stelle zu erwischen, da den Cut zu machen und zu sagen, nee, ich möchte das eigentlich gar nicht denken, das tut mir nicht gut, ich fühle mich danach schlecht und ich möchte meine Gedanken so verändern, dass ich am Ende als aufrechter, erhabener, zufriedener Mensch dastehe. Mhm. Und ich finde das Thema extrem wichtig und würde das eigentlich fast schon am liebsten in die Schulen bringen und in die Bildungsbereiche. Und vielleicht ist das auch ein Weg, wo sich das hinentwickelt, dass ich das erstmal für die internen Ausbildungen anbiete und dann später auch zu Verlagen gehe und das zeigen kann.
Das ist eine sehr nette oder sehr, nicht nette, so eine sehr eigentlich anspruchsvolle Idee. Wenn du das umsetzen könntest, wäre das toll. Petra, ich würde jetzt ganz gerne noch mal ein bisschen Musik spielen, bevor wir uns nachher verabschieden und vor allem auch vielleicht noch mal kurz bekannt geben, wo man dich überall findet, Produkte von dir findet, aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel Interesse hätte am Yoga. Aber ich würde sagen, jetzt spielen wir einmal noch einen Song und dann kommen wir noch mal zurück.
Ja, das nächste ist Personal Jesus von Johnny Cash.
Gut, ein bekannter Song.
Ja.
Gut.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
eine ausgesprochen kreative Frau, sehr vielseitig künstlerisch unterwegs, nämlich in der Illustration, auch Malerei und auch im Yoga, wie wir gerade erfahren haben. Petra Kollitsch ist heute der Studiogast und fast neigt sich die Sendung dem Ende zu. Aber Petra, gerade haben wir eben nochmal gesprochen. Du hast uns ganz viel schon erzählt, dass du nämlich sozusagen psychologische Plakate entworfen hast, die du auch an Yoga, an werdende Yogalehrer weitergibst, damit man selbst auch vielleicht auch bildnerisch lernen kann, kann man es vielleicht so ausdrücken.
Mhm, ja.
Genau. Das ist auf jeden Fall ganz spannend, das Thema. Damit möchtest du ja auch vielleicht gucken, ob du weiterkommst, ob man das nochmal in anderen Bereichen später einsetzen könnte, dass man vielleicht auch damit im Bildungsbereich arbeitet, Schulen, hast du gerade angeschnitten schon. Du bist da noch in der Entwicklung, glaube ich, in der Entwicklungsphase.
Ja, das steht am Anfang.
Okay, aber auf jeden Fall eine tolle Idee. Wenn jetzt jemand Interesse hat, dich zu kontaktieren, wie kriegt man dich als allererstes oder wo geht man hin, wo findet man dich?
Also über einfach meinen Namen, Petra Kollitsch, gibt es eine Webseite, die hauptsächlich für grafische und Kunstarbeiten da ist. Aber es gibt da auch Links zu meinen ganzen Yoga-Bereichen und zu den Ausbildungen, die ich anbiete, auch in Zusammenhang mit dem DEWA-Yoga-Zentrum. Also www.petra-kollitsch.de.
Kollitsch wollen wir einmal kurz buchstabieren.
Kollitsch.
Genau. Und dann, wenn man eben auf die Seite kommt, die sich, glaube ich, gerade noch ein bisschen im Umbruch befindet, die Website, aber man findet schon die Produkte, man sieht auch schon die Bücher, die du eben illustriert hast, kann man dort sehen. Man findet auf jeden Fall deine Kontaktadresse, sehr wichtig nochmal. Das wäre die eine Sache. Wie kommt man jetzt an eine Yogastunde bei dir ran, wenn man jetzt eben Yoga-Unterricht nehmen möchte? Wo muss man sich da hinwenden?
Also wie gesagt, meine Seite leitet weiter an andere Seiten. Die eine ist von der Karamkriya-Schule. Das ist in dieser Schule bin ich tätig und über diese Schule gehen auch Ausbildungen, die in anderen Ländern stattfinden. Das ist das eine. Und der lokale Yoga-Unterricht in Hamburg ist zurzeit im DEWA-Yoga-Zentrum.
Mhm. Also genau, man muss nochmal unterscheiden. Einerseits bist du quasi die Lehrerin für die Yoga-Lehrer, aber du bietest auch nochmal direkt Yoga-Kurse an. Ist das dann nach einem bestimmten Yoga-Schema?
Kundalini-Yoga.
Ja, jetzt habe ich eine allerletzte Frage an dich. Und zwar, warum ist eigentlich Hamburg wichtig für dich, Petra?
Also Hamburg ist wichtig, weil ich hier alles finde, was ich brauche, für mein Wohlgefühl, auch für beruflich und privat. Und ich finde es auch toll, in einer Stadt zu leben, wo eben solche Projekte wie die Victoria-Kaserne, diese Weiterentwicklung, wo sowas möglich ist, oder auch die Recht auf Stadtbewegung oder St. Pauli selber machen oder eine Gruppe, die heißt Radical Neighborhood. Da geht es auch um persönliches Engagement. Eben sowas auch wie eine Gegenbewegung zur etablierten Politik und die Sache selbst in die Hand nehmen. Also das entspricht mir auch sehr. So habe ich eigentlich in vielen Bereichen gelebt und mitgearbeitet und das ist gut. Das mag ich.
Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du heute hier warst, Petra, dass du einfach so offen auch über deine ganze Arbeit und deine ganzen Projekte gesprochen hast. War sehr schön. Und ich wünsche dir alles Gute.
Ja, also nochmal danke für die Einladung.
Ich sage mal auch Tschüss von hier aus dem Studio bei Tide 96.0. Schaltet gerne wieder ein im nächsten Monat. Das ist immer am vierten Montag im Monat, 8 Uhr früh, Porträtkutter mit mir, Claudia Falk. Und dann werden wir auch wieder einen weiteren spannenden Studiogast hoffentlich hierzu im Studio begrüßen dürfen. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.